vielen Menschen auch damit zu tun, dass sie sich neue Vorsätze machen. Dinge vornehmen, die bisher vielleicht noch nicht so ganz gelungen sind oder ganz was Neues ausprobieren. Wer von euch hat sich für dieses Jahr irgendeinen Vorsatz gemacht? Also wir zwei. Einer meiner Vorsätze war, ich möchte nicht mehr vom Pult runterfallen, also stehe ich jetzt hier. Der Jahreswechsel ist eine spannende Sache. Am Ende des einen Jahres schauen viele zurück und da wird viel überlegt, wie ist es gelungen, und ins neue Jahr gehen wir mit vielen Hoffnungen, mit mancher Spannung und mit manchen Vorsätzen. Da werden Vorsätze gemacht, die am 1. Januar schon wieder nicht mehr halten. Manche halten länger. Die einen wollen abnehmen, die anderen wollen mehr Sport machen oder beides zusammen. Viele haben aufgehört, sich Vorsätze zu machen. Bestätigt gerade meine Umfrage. Und es gibt auch jedes Jahr von der Arbeitsgemeinschaft, von einer ökumenischen Arbeitsgemeinschaft, eine Jahreslosung, die festgelegt wird. Die wird schon ein paar Jahre im Voraus festgelegt und die für dieses Jahr heuer, die stellt ein Glaubensdilemma vieler Christen in den Mittelpunkt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Widerspruch in sich. Aus Markus 9, Vers 23, 24 steht das. Und dieser Satz, wenn man hineinschaut, hineinliest in den Zusammenhang, stammt von einem Vater, der ziemlich verzweifelt ist, der in einer total verzweifelten Situation ist. Er hat einen Sohn, der nicht reden kann, und der nach seiner Schilderung von einem bösen Geist besessen ist, der ihn oftmals zu Boden wirft, wo er sich zusammenkrümmt, starr ist, Schaum vor dem Mund hat und wo er nicht weiß, ob er die Situation überleben wird jedes Mal. Enorme Ängste für den Vater. Und während Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem hohen Berg ist, sie machen gerade eine Bergtour und haben dort ein ganz besonderes Erlebnis, da trifft dieser Vater auf die restlichen Jünger, die im Tal geblieben sind, und er bittet sie um Hilfe. Und er bittet sie, befrei meinen Sohn von diesem unreinen Geist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es diesem Vater gegangen ist, der so große Hoffnung in die Jünger von Jesus hineingesetzt hatte. Er hat vermutlich schon einiges gehört von Jesus und seinen Jüngern, sonst hätte er diese Bitte nicht ausgesprochen. Vielleicht war er sogar dabei bei irgendeiner Gelegenheit, vielleicht war er auch dabei bei dieser Ausspeisung der vielen, vielen Menschen am See Genezareth und hat zumindest davon gehört. Die 12 Jünger hatten ja Erfahrung mit Dämonen. Und sie haben auch, wenn wir in Kapitel 6 im Markus-Evangelium lesen, haben sie ja den Auftrag von Jesus bekommen und die Vollmacht bekommen, unreine Geister auszutreiben, Kranke zu heilen. Er hat sie zwei und zwei ausgesandt und gesagt, tut das. Sie hatten Erfahrung darin. Es war nichts völlig Neues für sie. Und sie trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund, steht in Markus 6, Vers 13. Was tust du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich brauche deine Hilfe? Du kennst dich doch aus dabei. Die meisten von uns würden sich geehrt fühlen. Ja, der schätzt meine Kompetenz, klingt vielleicht an. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns sagen würden, schauen wir mal. Und sie würden versuchen zu helfen. Und während Jesus mit Petrus und Johannes da auf dem Berg ist, versuchen die übrigen 9 jetzt diesen Dämon aus diesem jungen Mann auszutreiben. Aber es passiert nichts. Und dann kommen natürlich Leute ran schon, was ist denn da los? Und da kommen Schriftgelehrte. Und dann gibt's eine Diskussion, Streitgespräche. Und ich kann mir das so ganz gut vorstellen, wie sich sowas entwickelt. Da kommt eine Dynamik auf. Vielleicht heute würde es möglicherweise so in der Art verlaufen, bösen Geist gibt's doch überhaupt nicht. Hat's noch nie gegeben. Der hat doch Epilepsie, der braucht einen Arzt. Von welcher Sekte seid ihr denn eigentlich? Was habt denn ihr da zu tun? Es muss ziemlich peinlich für die Jünger gewesen sein. Ihre Vollmacht wird angezweifelt, ihre Kompetenz wird in Frage gestellt. Und was bisher in vielen Fällen funktioniert hat, funktioniert plötzlich nicht mehr. Es geht nicht. Und da vor all diesen Leuten. Ein Shitstorm kam da auf, um es modern auszudrücken. Der Vater ist verzweifelt. Wieder ein Versuch vielleicht, wo seine Hoffnungen nicht erfüllt wurden. Ja, und während diese heftigen Diskussionen da geführt werden und die Leute immer mehr rundherum vielleicht werden, da kommt Jesus mit den 3 anderen Jüngern vom Berg runter. Was ist denn da los? Habt ihr ein Problem? Da kommt der Vater zu Jesus und schildert seine Not. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den bösen Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Wenn du etwas kannst, dann hilf. Vielleicht kennst du so eine Situation. Du hast große Hoffnungen in eine Sache gesetzt und dann kam es ganz anders. Deine Hoffnungen haben sich nicht erfüllt und im christlichen Umfeld, da gibt's dann sicher Menschen, die dann sagen, du darfst nur nicht zweifeln, du musst glauben, du musst mehr beten, du musst mehr glauben, dann wird alles gut. Und wenn es dann trotzdem nicht gut wird, dann war dein Glaube zu schwach. Das kann einen in so einer Situation so richtig heftig runterhauen. In der Bibel finden wir eine ganze Reihe von Menschen, die Zweifel hatten. Ganz am Anfang der Bibel war ein ganz berühmter Mensch, der eine Verheißung bekam und seine Zweifel hatte. Abraham. Sonst wäre Ismael nie geboren. Es war die Folge seiner Zweifel. Und doch wird Abraham als der Glaubensvater in der Bibel bezeichnet. In der Weihnachtsgeschichte haben wir gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass Josef seine Zweifel hatte an der Version, die ihm Maria über ihre Schwangerschaft erzählte. Er wollte sich heimlich aus dem Staub machen. Und damit er das nicht tat, hat ihm Gott einen Engel geschickt. Und der hat ihm erklärt, dass jetzt der Zeitpunkt sei, den der Prophet Jesaja schon vor langer, langer Zeit angekündigt hatte. Und dass er, Josef, jetzt einen ganz wichtigen Job zu tun hatte. Zweifel lassen uns Fragen stellen. Und das ist gut so. Auch der Jünger von Jesus, der Thomas, hatte seine Zweifel. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Jesus, den er selber am Kreuz gesehen hat, den er sterben gesehen hat, dass der jetzt leben soll wieder. Da hat er seine Zweifel und seine Fragen dazu. Und genau diese Fragen führten ihn dann dazu, dass er schlussendlich sagte, mein Herr und mein Gott. Seine Fragen haben ihn direkt zu Jesus hingeführt und haben eine ganz tiefe Glaubensbeziehung begründet. Auch Martin Luther hatte seine Zweifel. Er war geplagt von seinen Zweifeln. Er hatte Zweifel, ob das, was die Kirche verkündete, ob das wirklich das war, was Gottes Wort war. Ob das zum Heil führen würde. Und das hat ihn ganz stark ins Wort Gottes hineingeführt. Und er hat hier studiert, ob er Antworten findet. Und er hat Antworten gefunden im Römerbrief auf seine Fragen. Vielleicht gibt es gerade einen Lebensbereich, wo du jetzt Zweifel hast. In Beziehungsfragen, in Finanzen, in deinem Berufsleben, was die Kinder betrifft oder die Eltern, Freunde. Du hast Hoffnungen und es bewegt sich nichts. Oder du hast die Hoffnung schon fast aufgegeben. Du hast keine Lösung und keine Antwort auf deine Fragen. Wie kommst du da wieder raus aus dieser Schleife? Hinter Zweifeln stehen in vielen Fällen zwei Fragen, die so untereinander sind. Die erste Frage, die mal kommt, in vielen Fällen, meint es Gott wirklich gut mit mir? Meint es wirklich gut? Und wenn dann die Antwort ist, nein, mit mir meint er es sicher nicht gut, dann kommt sehr schnell die zweite Ebene der Fragen, dass sich Menschen dann die Frage stellen, ja, gibt es diesen Gott überhaupt? Oder gibt es einen gnädigen Gott überhaupt, wenn er es mit mir nicht gut meint? Der Glaube bedeutet nicht, dass wir keine Zweifel haben dürfen. Zweifel kommen ja, weil wir nicht alle Antworten auf unsere Fragen haben. Und erst recht ja nicht in unseren schwierigen Lebensphasen. Zweifel und Glaube gehören zusammen. Wir kennen alle diesen wunderbaren Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ein Glaubenszeugnis. Und der nächste Satz sagt schon aus, dass es schwierig werden kann. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Andere Übersetzungen sagen, auch wenn ich durchs Todestal hindurch muss, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Auch wenn ich vielleicht meine Zweifel habe, aber ich darf wissen, du bist bei mir. Glaube ist die Kraft, trotz Zweifel zu gehen. Es gibt keine Situation, wo wir uns 100% sicher sein können. 100% sicher sein können wir uns nur von der Vergangenheit. Das, was geschehen ist, das wissen wir. Aber was heute passieren wird, in einer Stunde am Nachmittag, was morgen passieren wird, es ist alles Hoffnung. Es ist alles Erwartung. Wir leben aus der Hoffnung. Wir hoffen, dass wir heute Mittagessen bekommen. Wir hoffen, dass der Tag schön wird. Aber wir wissen es nicht, ob es so in Erfüllung gehen wird. Und wenn du Glaubensschritte gehst, dann wirst du auch Zweifel haben. Entscheidend ist, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen. Es gibt zwei Hauptrichtungen, wie wir mit Zweifeln umgehen können. Die eine Richtung ist, wir gehen in die Isolation. Wir ziehen uns zurück. Das ist eine Strategie, die sehr gefährlich ist. Petrus hat in seinem Brief geschrieben, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist ein ganz tolles Bild. Und wenn wir dran denken, wie Tiere, die in der Savanne zur Quelle gehen. da warten meistens schon irgendwo die Raubtiere. Und solange diese Herdentiere, die zur Quelle gehen, zusammenbleiben, sind sie geschützt. Quelle und Gemeinschaft ist wichtig. Die Raubtiere versuchen, Einzelne zu isolieren. Dann haben sie eine Beute. Die Isolation bedeutet in dieser Situation den sicheren Tod. Und auch geistlich gesehen können wir das Bild so übernehmen. Wenn wir uns isolieren lassen von der Gemeinschaft und isolieren lassen vom Wort Gottes, das bedeutet den geistlichen Tod für uns. Die andere Variante ist, mit unseren Zweifeln umzugehen. Wir suchen Gemeinschaft und die Nähe Jesu. Vielleicht auch in einem verzweifelten Hilferuf, der heißt, nach der Jahreslosung, ich will glauben, auch wenn ich es vielleicht jetzt noch nicht kann. Ich will glauben, Herr, hilf meinem Unglauben. Das hebräische Wort für Glauben heißt Aman und bedeutet an sich etwas, sich an etwas festmachen. Da kommt auch das Amen her. Und wenn wir ein Gebet oder einen Segen mit Amen beschließen, dann bedeutet das nicht nur so sei es, sondern es drückt auch aus, ich will mich daran festmachen, an dem, was ich gehört habe. Ich will mich festmachen am Wort meines Herrn und es soll zu meiner Sache werden. Jesaja hat gesagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Im Hebräischen ist da ein Wortspiel draus gemacht, in dem Aman, so wörtlich übertragen jetzt in diesem Wortspiel heißt, wenn ihr euch nicht festmacht mit Gott, dann werdet ihr nicht feststehen, nicht gefestigt sein. Und das ist es, worum es im Glauben geht. Sich festmachen an Jesus Christus. Und jeden Tag aufs Neue den Sprung in die Arme Gottes wagen und sein Herz festmachen an Gott. Und dadurch gewinnen wir einen festen Grund und das ist das Fundament, das wir jeden Tag brauchen. Und das ist auch das, was wir im Hebräer finden, wo steht, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir können nur hoffen auf das, was wir nicht sehen und noch nicht wissen. Aber wir haben einen Gott, der groß ist. Und die Theologin Evelyn Underhill hat einmal gesagt, wenn Gott klein genug wäre, dass wir ihn erfassen können, dass wir ihn erklären können und seine Wege klären können und alles nachvollziehen könnten, dann wäre er nicht groß genug, dass wir ihn anbeten können und uns ihm anvertrauen können. Aber weil Gott groß genug ist, dass wir seine Wege nicht verstehen, dürfen wir ihn anbeten und rufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.